blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
Ja, der Schauspieler Sven Martinek ist heute hier mein Gast auf der blauen Couch, der ersten blauen Couch in diesem Jahr. The Jackpot goes to you, Sven Martinek. Ja. Gerade in München auch, weil er Theater spielt. Ab morgen, morgen ist ja Premiere vom neuen Stück Trennung frei Haus. Und da spielen Sie mit dem Ingo Naujoks. Und
genau,
den kennen wir natürlich.
Und Katharina Abt, genau.
Die wollen wir nicht vergessen, natürlich. Logisch. Aber der Ingo ist auch jemand, mit dem Sie auch zu sehen sind bei Morden im Norden. Und das ist wahrscheinlich toll, mit jemandem zu spielen, den man so gut kennt, oder?
Naja, mittlerweile arbeiten wir ja seit sage und schreibe 8 Jahren zusammen. Ne? Wir haben ja mit den Dreharbeiten zu Morden im Norden 2011 angefangen. Wir sind da echt so zusammengewachsen. Wir sehen uns ja beide öfter, als dass wir unsere Freunde und unsere Familien sehen. Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Also wir verbringen ja so viel Zeit miteinander beim Drehen, das ist klar. Ne? Und dann haben sich schon viele gefragt, ob wir nicht irgendwie, ob uns der Helm brennt, weil wir dann auch noch eine Theatertour zusammen machen. Mhm. Ne? Aber natürlich ist das toll, weil man sich aufeinander super verlassen kann. Und Ingo ist mit der beste Partner, den ich mir wünschen kann. Ne? Katharina Abt genauso. Wir sind ein so cooles Trio. Und die Tour war zwar anstrengend, die wir letztes Jahr gemacht haben, aber die ging eben deshalb gut, weil wir uns drei super verstanden haben. Ja. Ne? Und dass, wenn da einer nur dabei ist, der irgendwie mit seinen Eitelkeiten oder Befindlichkeiten Probleme hat, dann kann sowas schon explodieren. Ne? Ja. Und das war bei uns so gar nicht. Also wir hatten da eine super harmonische Zeit. Ja, und das habe ich mit Ingo tatsächlich dann auch hier. Und ich freue mich jetzt so drauf, mit ihm wieder zu spielen.
Und da geht's ja um eine Agentur, die übernimmt dieses lästige, wie sage ich meinem Partner, dass ich mich trennen will, oder?
Genau, es geht eigentlich um, ich glaube, der Matthias Schweighöfer hat daraus mal einen Film gemacht, der hieß Der Schlussmacher, da erkennen das vielleicht Leute. Es ist so ein 3-Personen-Stück vom Tristan Petit Girard. Ja, tatsächlich, es geht darum, dass jemand eine Schlussmacher-Agentur hat. Ne?
Das, praktisch.
Deshalb Trennung frei Haus. Ne? Und wenn die Leute keinen Bock haben, selber Schluss zu machen, dann beauftragen sie den Mann und dann kann man Extras buchen, Blumen oder whatever. Es gibt viele Möglichkeiten. Nur hier geht es dann ein bisschen schief, weil er trifft dann im Stück, der Ingo, also der Erik, trifft dann praktisch auf seine Ex. Und ich, der Schluss machen wollte, hat sich's anders überlegt und stürmt jetzt nach Hause und hofft, dass derjenige nicht da ist. Und dann entsteht natürlich da eine schöne Komödie auf der Bühne.
Eine super Komödie. Haben Sie das auch schon mal vielleicht privat? Hätten Sie sowas mal gerne privat auch gehabt?
Nein, also ich denke schon, man sollte die Eier haben oder den Arsch in der Hose, das selber zu erledigen. Also das wäre, glaube ich, das wäre ja das Übelste. Also das wäre respektlos bis zum Get-No. Nein.
Einige machen das ja per SMS oder WhatsApp, ne? Und schreiben dann mal kurz, das war's dann, aber wir zwei nicht.
Das zeigt natürlich dann auch, was sie von ihrem Partner halten oder hielten, keine Ahnung.
Ja, genau. Das ist jetzt mal eine Komödie wieder. Wir kennen sie ja eben auch aus dieser Krimiserie, wir kennen sie auch aus dieser Familienserie. Tierärztin Dr. Mertens als der Kinderarzt und Ehemann, Ex-Ehemann, dann wieder Ehemann, wie auch immer, on off.
Ein hin und her.
Und her in dieser Serie. Ja. Das ist schon schön, wenn man so unterschiedliche Genres auch bedienen kann. Ne?
Das ist generell natürlich für einen Schauspieler toll. Ne? Also es ist ja immer schwer, man landet ja im Fernsehen schnell in so einer Schublade. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich das zugesagt habe, weil ich dachte, ich muss jetzt mal was Komisches machen, weil ich einfach so Bock drauf hatte, mal Komödiant zu sein wieder mal, ne? Nach all den ernsthaften Rollen und so. Na klar, das ist ein großes Geschenk, sowas mal machen zu dürfen.
Und auf der Bühne, also ich denke mir immer, ja gut, das ist toll, weil da hat man das Publikum, da weiß man auch direkt, kommt die Sache an oder nicht. Kann ja auch mal passieren. Auf der anderen Seite ist man da vielleicht doch angespannter, weil eben nur eine Chance.
Das ist eine andere Angespanntheit. Das ist eigentlich die, ich sag mal so, fast die schönere Angespanntheit, weil ich sage immer, Theater ist so die Mutterbrust des Schauspielers. Ne? Und ich komme ja von einer Theaterhochschule, von der Schauspielschule Ernst Busch, ne, in Berlin. Und das war ja im Grunde eine reine Theaterausbildung. Ne? Und für mich war das ganz interessant, weil ich weiß gar nicht, wann habe ich das letzte Mal Theater gespielt? Ich glaube 1991 oder so. Und das war schon so lange her. Und ich dachte, na, wie wird das, wenn man wieder auf so eine Bühne geht?
Ja.
Aber dann merkt man, man verlernt es nicht. Das Handwerk ist noch da, die Stimme ist noch da, die Energie ist noch da. Und das zu erleben, das macht eine große Freude. Ne? Und natürlich hat man in dem Sinne nur eine Chance.
Ja.
Aber man geht ja an so ein Stück anders ran als beim Drehen. Beim Drehen zählt der Moment, dieser eine Moment, den hat man, den kann man allerdings wiederholen. Dann kommt er entweder nochmal so gut oder weniger oder besser vielleicht sogar. Aber am Theater hat man eben nur diese eine Chance des einen Abends. Ne? Und deshalb geht man natürlich auch mit einer ganz anderen Konzentration daran.
Also Sie sind auf jeden Fall ein Berliner. Sie wohnen in Berlin jetzt und sind jetzt für eine Zeit auch in München. Und das ist auch schön für Sie, weil Sie haben nämlich hier eine kleine Enkeltochter.
Seit Mai habe ich eine kleine Enkeltochter, die kleine Lea. Ja, meine älteste Tochter hat eine kleine Lea zur Welt gebracht. Und das ist natürlich für mich eine super Möglichkeit, da wir ja immer nur abends spielen. Ich habe den ganzen Tag Zeit und kann mir also den Tag im Grunde gestalten, wie ich will. Und da werde ich der Kleinen mal öfter auf die Nerven gehen.
Sehr schön. Das ist also eine schöne Aussicht auch noch nebenbei, neben dem Theaterspielen. Sie sind geboren in Magdeburg und eigentlich wollten Sie, wie sich das so gehört, für einen Bub auch Lokomotivführer werden oder vielleicht auch Feuerwehrmann, also eines von beiden. Aber jetzt ist es doch der Schauspieler geworden.
Naja, zwischendurch gab es ja nochmal relativ ernsthaft den Beruf des Pathologen zu machen, ne? Weil durch einen Freund von meinem Vater, er war Pathologe in Leipzig und hieß lustigerweise Dr. Herbert Grausam, der mich dann immer damals schon, da war ich glaube ich 13, da nahm der mich das erste Mal mit in diese Pathologie, in dieses Institut an einem Sonntag. Ja, und ich durfte mir da alles ansehen. Er hat mir alles gezeigt und ich fand das irre spannend. Ne? Ja, aber dann kam es dann eben doch anders. Ne? Bei meiner Cousine Tamara damals, die hatte so eine wilde Idee, und da war ich glaube ich schon 11, da sagte die, du, hier gibt es so eine kleine Gruppe, die macht so Schauspielunterricht. Ne? Und dann haben wir so, gucken wir uns das mal an. Und zwar war das Jutta Lomas damals, die war Kinderbetreuerin beim Fernsehen der DDR und hat eben so gesagt, ne, die Kinder haben hier überhaupt keine Ahnung von dem Beruf. Aha. Also mache ich doch mit denen mal so eine Art kleine Bonsai-Schauspielschule. Das heißt, wir trafen uns jeden Montag zu so einer Art Etüdenseminar, ne, wo man so kleine Szenen mal gespielt hat und sie dann erklärt hat, wie man an diesen Beruf rangeht. Und da kamen dann hin und wieder Regisseure hin und guckten sich ein paar Kinder an und so. Und dann kam die Wahl irgendwann auf mich und dann ging das Ganze los.
Dann ging das los und zwar sehr früh. Und darüber wollen wir gleich auch weitersprechen hier auf der blauen Couch. Mein Gast heute, der allererste Gast in diesem Jahr, Sven Martinek. Ja, er hat seinen Beruf von der Pike auf gelernt, das hat er eben erzählt, der Schauspieler Sven Martinek. Und es ging auch schon früh los. Sie sind geboren in Magdeburg. Die Cousine Tamara hat eigentlich einen großen Anteil daran, dass sie Schauspieler geworden sind. Aber mit 11 kann das sein?
Wir zogen ja mit meinem 10. Lebensjahr zogen wir nach Berlin aus beruflichen Gründen von meinem Vater, der da von einer Zeitung zur anderen wechselte. Und dann waren wir in Berlin und ich glaube, ich war 11, als ich so die erste kleine Rolle übernehmen durfte. Und zwar musste ich da bei irgendeiner kleinen historischen Geschichte jemanden mit so einer Plastikbratpfanne einen auf den Kopf hauen. Und dann kam, ich glaube, da war ich dann, ich weiß, krieg's mit dem Alter gar nicht mehr so hin, 12 oder so, wo ich dann so die erste Hauptrolle bekam.
Also so ein richtiger Kinderstar.
Ja.
Ne?
Dann kam halt Das Mädchen und der Junge und Das Mädchen und der Junge war ein ganz bekannter Roman von Wolfgang Joho damals. So eine Liebesgeschichte von zwei 14-, 15-Jährigen. Mhm. Ne? Und da spielte ich dann eben den Jungen. Und da ging es dann los. So, dann wurde ich da ziemlich bekannt und war ja wie so ein kleiner Kinderstar in der DDR.
Und dann haben Sie auch eine tolle Karriere schon in der damaligen DDR hingelegt. Und als dann die Wende kam, als die Mauer fiel, da konnten Sie es erstmal gar nicht glauben, oder?
Naja, erstmal das nicht. Also erstmal war das ja immer so ein großer Traum von uns, ne? Dass man irgendwie, dass dieses Ding mal fällt und dass man mal rauskommt aus diesem Eingesperrtsein, was ja keiner von uns wirklich fassen konnte, dass sowas überhaupt möglich ist. Mit einer Cousine habe ich immer die Hunde gefüttert an der Grenze. Ich hatte damals so die Zeit erlebt, wo so Grenzhunde da rumliefen. Ne? So ausgehungerte Schäferhunde, die da an so langen Drähten immer an der Mauer rumliefen. Und wir sind dann immer zum Fleischmarkt gefahren, Pferdemarkt, haben dort Fleisch abgekocht, sind dann da zur Mauer gefahren, haben das Fleisch immer rübergeworfen, bis dann die Grenzer uns gesehen haben, dann sind wir abgehauen. Da war einem der Mond näher als das Springergebäude da drüben. Ne? Und das war schon immer so ein Stich irgendwie. Ne? Und dann hatte ich allerdings das Glück, ich spielte ja damals bei Heiner Müller auch noch als Student, das war im vierten Studienjahr, damals spielten wir so ein paar Studenten in dem Stück mit von Heiner Müller, der Lohndrücker. Und das ging ja auf Gastspiel. Also wir fingen an in Paris, Hamburg und Berlin-West. Und wir waren ja immer noch DDR-Leute. Es war ja noch DDR. Und das war 88, also im Grunde ein Jahr vor dem Mauerfall.
Sie hätten quasi irgendwo bleiben können.
Das hat aber keiner von uns gemacht, weil man natürlich immer bedenken musste, Die größten Probleme hätten die Familien zu Hause bekommen und die Freunde. Ne? Da war die Stasi dann sehr schnell da und hat dann drangsaliert. Und das wollten wir keinem antun. Ne? Dann kam dazu, man hat keinen Abschluss. Und dann haben wir überlegt, Mensch, was machst du denn hier dann da drüben? Was willst du hier eigentlich? Ne? Und wir waren uns sicher, irgendwann muss das Ding fallen. Der Schwur war eigentlich, dass ich sage, mit 30 stelle ich auf jeden Fall einen Ausreiseantrag. Ja, es kam dann halt anders.
Es kam anders. Und
ich weiß das alles noch genau. Ich saß damals vor so einem kleinen, ich hatte so eine Einraumwohnung mit 4 Außenwänden, die immer saukalt war im Winter. Und ich hatte so einen kleinen Kachelofen. Da saß ich immer eingehüllt in der Decke und hatte so einen kleinen Kofferfernseher. Keinen Antennenanschluss, sondern nur so eine manuelle Antenne. Mhm. Und sah mal so ein verkrisseltes Bild und hörte dann eben Schabowski irgendwie seinen Text da sagen. Ja, so nach meiner Meinung ist das jetzt gleich und so. Das habe ich gar nicht für voll genommen. Bin dann am nächsten Tag wieder nach Karl-Marx-Stadt, das heutige Chemnitz, wo ich Theater spielte, und begriff im Grunde erst auf der Fahrt, dass die Mauer tatsächlich offen ist. Ne? Mhm. Das war wie eine neue Welt, die sich eröffnete.
Ja. Also, vielleicht müsste man diese Geschichte auch öfters mal erzählen den jüngeren Leuten, damit die mal merken, dass das auch sehr wichtig ist, dass wir so zusammengewachsen sind.
Ja, aber man darf nicht vergessen, dass es war nicht nur Euphorie, ne? Das war auch mit vielen Ängsten verbunden.
Natürlich,
ne?
War schon ein schwieriger und ist immer noch ein schwieriger Prozess.
Nach wie vor,
so muss man das sehen.
Zu Ende, der Prozess,
genau. Jetzt haben wir einen anderen Prozess, nämlich einen Lebenslauf. Wir haben hier einen kleinen Lebenslauf zusammengeschrieben, in wenigen Sätzen ihr Leben zusammengefasst, auch wenn das schwierig ist, natürlich.
Der wird immer länger hier.
Wenn Sie den bitte vorlesen.
Also, mein Name ist Sven Martinek, ich bin durch und durch Schauspieler. Als 11-Jähriger hat mich meine Cousine zur Schauspielerei gebracht und ich wurde zu einem bekannten Gesicht der DDR. Bei einer Theatertournee konnte ich schon Westluft schnuppern, meine Familie und Freunde aber ganz zu verlassen, hätte ich mir nie vorstellen können. Nach der Wende hat es zwar etwas gedauert, aber schließlich hatte ich meinen Durchbruch. Als der Clown bei RTL kannten mich plötzlich Millionen. In meinem Leben habe ich viel geliebt, aber nicht immer war alles eitel Sonnenschein. Für die Öffentlichkeit bin ich oft nur der Schauspieler mit den 7 Kindern von 6 Frauen. Dabei habe ich jede Beziehung verdammt ernst gemeint. Wichtig ist mir mein soziales Engagement für Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben und ganz aktuell mein erstes Enkelkind. Ich als Opa, eine ganz neue Perspektive.
Haut's hin, was wir da.
Ja, im Groben haut es hin, natürlich. Da gibt es ja viele, viele Nuancen im Leben.
Natürlich, aber dann greifen wir jetzt mal einen Punkt raus. Ja? Nachdem die DDR und Westdeutschland eins geworden waren und sie hatten ja schon eine großartige Karriere hinter sich, dann mussten sie natürlich irgendwie anknüpfen, war gar nicht so einfach. Und dann kam der Clown von RTL, das war eine Serie. Erstmal mussten sie 15 Kilo abnehmen.
Ja, das war lustig, weil, ja, ich glaube, ich wog da, ich weiß nicht, irgendwas um die 100 Kilo. Ich war also richtig stämmig und machte dann dieses Casting bei RTL. Und dann hat sich der Hermann entschieden, ja, ich will das mit dir machen, du musst aber mal ein bisschen abnehmen. Und dann stellte er mir einen Trainer zur Verfügung, so ein Argentinier, der Alejandro damals. Und der hat mich dann 3 Monate echt getriezt. Ne? Und ich ging dann runter auf 85 Kilo, also tatsächlich 15 Kilo weg. Kam dann wieder nach Köln, wo wir das ja drehten. Also nee, damals war es ja noch Düsseldorf. Dann drehten wir das noch in Düsseldorf, den ersten. Und er holte mich Hermann Joa ab und lief tatsächlich an mir vorbei. Hat mich gar nicht erkannt, ja. Also ehrlich? Das muss mich da schon extrem verändert haben, ja. Aber dann begann da eine echt abenteuerliche und auch tolle Zeit. Ja. Das war eine wunderbare Zeit, also woran ich mich immer gerne erinnere. Ja.
Jetzt haben Sie im Lebenslauf auch gesagt, 7 Kinder von 6 Frauen. Das ist ein bisschen nervig, wenn das immer so kommt. Aber ist natürlich auch was Besonderes, ne?
Ja, aber das ist halt so. Ich rede da auch gar nicht immer so gerne drüber, weil da gibt es immer den moralischen Zeigefinger. Damit muss man dann umgehen und so. Es war in meinem Leben so, fertig, aus. Ich habe tolle, wunderbare Kinder. Und die sind alle gesund und alle glücklich und das ist die Hauptsache.
Das ist die Hauptsache, sehe ich genauso. Ich freue mich, dass Sie heute da sind, mein erster Gast in diesem Jahr. Und wir haben noch eine ganz schöne Zeit, wo wir einiges noch ansprechen können, hier auf der blauen Couch. Sven Martinek, heute mein Gast. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Herr Martinek, das Schönste in meinem Beruf ist, dass ich all das benutzen darf, was in mir auch an Düsternis lebt und dafür auch noch bezahlt werde. Da bin ich natürlich jetzt neugierig. Was ist denn so düster in Ihnen?
Ich meine, in unserem Leben oder in uns gibt es immer den Engel und den Teufel. Es gibt immer auch Düsternis, würde ich beschreiben. Es gibt natürlich auch Stimmungsschwankungen im Leben, wo man eben nicht so glücklich ist und wo man sich viele Gedanken macht, Sorgen macht. Ich glaube, das geht jedem so. Ne? Und man kann nicht immer nur eitel Sonnenschein sein und nur lächelnd durch die Gegend laufen. Das Ding ist eben nur, dass viele darüber gar nicht so sprechen können und manche auch nicht wollen oder gar nicht die Möglichkeit haben. Was man in diesem Beruf ja macht, nehmen wir mal an, wenn man eine negative Rolle hat, ne? Dann kann man ja einfach die Dinge in sich verschieben. Ne? Das Positive mal mal wegdrücken, das Negative vorholen und man hat eher schon den ehrlicheren Blick in den Spiegel oder zumindest man geht offener damit um. Mhm. Ne? Also wir können es benutzen für unsere Rollen, die wir haben und das gibt einem schon auch eine gewisse Freiheit, wo man Dinge einfach mal rauslassen kann. Mhm. Die sind in jedem von uns. Ne? Nur wir als Schauspieler dürfen mit diesen Emotionen spielen. Dieser Beruf ist im Grunde, hat man seine Kindheit, die hat man in der Tasche irgendwo. Ne? Und die holt man immer mal wieder raus. Und so ist es eben auch mit diesen Emotionen und mit all diesen Dingen, die da in einem umherwirbeln. Also, ich darf sie benutzen.
Ja, sie dürfen sie ausleben ja. Und werden dafür bezahlt. Finde ich toll.
Das ist richtig. Ja. Ein großer Luxus auch.
Das ist ein großer Luxus, genau. Ja. Das Böse auch mal rauszulassen. Wir lassen aber hier das Gute raus. Ja. Die guten Vibrations auf unserer Couch hier. Eine halbe Stunde haben wir noch mit dem Sven Martinek. Herr Martinek, schön, dass Sie heute da sind. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie Sie Ihre Karriere so begonnen haben, dass Sie zunächst einmal natürlich auch schon in der DDR ein großer Star waren, hier dann nochmal quasi von vorne anfangen mussten. Ne?
Ja, wie heißt es so schön, nichts ist älter als der Erfolg von gestern. Ne? Und das ist ja immer so, dass man in dem Beruf immer wieder im Grunde von vorne beginnt. Ja. Ne? Also der Clown war ein großer Erfolg, klar, dann war es vorbei. Und dann musste es ja mal irgendwie weitergehen und man wurde natürlich, das merkte ich schon, dass die Leute mich gar nicht so dann oder die Produzenten oder so als Schauspieler sahen, sondern es ist der Typ mit der Maske, der springt da zwischen ein paar Explosionen rum. Mhm. Naja, das ist doch kein Schauspieler, so nach dem Motto.
Ne? Diese also Schublade musste, war schon da.
Ja klar,
dann,
ne? Das geht ja immer sehr schnell mit den Schubladen, ne? Und man muss sich dann selber da immer irgendwie wieder rauswühlen. Ja, dann kam halt die nächste Möglichkeit, das war dann damals Krankenschwester Stefanie. Daraus ergab sich dann wieder die Tierärztin Dr. Mertens. Und so ging das immer Step by Step weiter. Aber wie gesagt, nichts ist älter als der Erfolg von gestern. Man verdient sich jeden Tag auch wieder neu in unserem Beruf. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, dass ich, weil ich jetzt Morden im Norden mache, na gut, das ist jetzt gelaufen, das war's jetzt. Das kann auch morgen schon wieder vorbei sein, wenn es die Leute nicht mehr so sehen wollen oder nicht mehr so frequentieren.
Wobei, das hat eine super Einschaltquote, ne? Also
gar keine
da
Frage.
Ist jetzt überhaupt
ja.
nichts zu rütteln.
Wir sind auch sehr froh, da sind wir auch glücklich drüber und sind wir auch sehr dankbar drüber. Dafür ja. haben wir auch gearbeitet, klar. Aber es geht ja weiter und es muss ja weitergehen. Ne? Das heißt also, wir müssen genauso 100% weiterarbeiten wie zuvor. Ne? Also ausruhen ist nicht.
Aber es ist schon so, dass der Beruf des Schauspielers natürlich immer so ein Auf und Ab ist. Und da gibt es auch ja. mal eine Flaute. Und Sie haben zum Beispiel in einer Flaute, die Sie irgendwann mal hatten, in Ihrer Karriere auch mal bei einem Förster geholfen. Ne?
Nee, das war ein bisschen anders. Sollte eigentlich die Schauspielschule beginnen. Jetzt bekam ich aber noch mal ein Angebot für einen Fernsehfilm. Das bedeutete, dass ich ein Jahr zurückgestuft, also erst im nächsten Semester anfangen konnte, sodass ich die Zeit überbrücken musste. Da habe ich dann bei einem Förster gearbeitet, habe ausgeholfen, habe in einem Kino an der Kinokarte gesessen und so weiter. Da hat man eigentlich so gejobbt, um die Zeit zu überbrücken.
Ich verstehe. Ja.
Was später kam, als die Wende dann kam, dann fing die Flaute an. Dann ging es los, weil man auch völlig orientierungslos war. Mhm. Wir wussten noch gar nicht, zu welcher Agentur gehe ich. Man braucht ja eine Agentur und das alles. Und das war dann so eine Zeit, wo erstmal gar nichts passierte. Ne? Und da habe ich dann gesagt, na gut, dann musst du wahrscheinlich loslassen von dem Beruf. Bist eben dafür dann doch nicht gemacht. Und habe dann überlegt, ob ich Taxi fahre. Ne? Und hatte mich dann auch schon bei so einer Taxischule angemeldet und dachte mir, dann machst du halt das. Und dann kamen so plötzlich die Angebote rein. Und dann ging das langsam los. Dann machte ich dann 1990, glaube ich, schon irgendwie ein Großstadtrevier in Hamburg und so. Und dann kleckerte das so langsam und wurde immer mehr und mehr.
Das sind so Dinge, die weiß man natürlich gar nicht, wenn man nicht mit diesem Beruf so direkt zu tun hat, dass man da
aber
auch manchmal Ängste hat. Ne?
Ich finde das aber wichtig, weil das sind so die Momente, sagen wir diese Sinuskurve, ne? Hoch, runter, die einen bodenständig machen. Ne? Und wo man auch lernen muss, damit umzugehen, was schwer genug ist oft, aber das war für mich immer so eigentlich im Nachhinein die wichtige Zeit, weil das hat mich immer am Boden gehalten. Wo ich gesagt habe, du Junge, das kann von heute auf morgen vorbei sein. Morgen will dich keiner mehr sehen und dann war es das. Und dann sage ich immer, wir dürfen nicht durchdrehen, abheben, ne? Weil wir mal eine Heldenrolle spielen. Wir sind ja nicht die Helden, wir spielen das nur. Und ich sage dann immer, wir machen Film, nicht mehr, nicht weniger. Wir unterhalten die Leute, aber wir verändern nicht die Welt. Also das müssen wir uns nicht einbilden.
Jetzt haben Sie 7 Kinder. Ist da irgendein Kind, was auch in diese Richtung geht?
Naja, mein Sohn, also der Phileas, der singt ja nun auch, der ist ja da auch sehr musikalisch, sehr begabt, sehr kreativ, der geht schon, also zumindest in die künstlerische Richtung. Ne? Ja, meine Tochter Esther, die bei Sky Sport moderiert, das macht sie auch wahnsinnig toll. Also ich kriege ja da ständig irgendwie immer zu hören, wie toll sie das macht und bin da natürlich auch wahnsinnig stolz drauf.
Ja, klar.
Also da gibt es schon die einen oder anderen, die dann so in diese Richtung wollen auch ja, und das auch gut machen.
Das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Soll man denen zuraten, soll man sagen, ja, das wäre was, auf der anderen Seite ist es ein Job, wo man eben auch dieses Auf und Ab, von dem wir gerade eben gesprochen haben, damit muss man fertig werden.
Ja, grundsätzlich sollte man natürlich immer zuraten. Natürlich kann man hinweisen auf die. Mhm. Aber da ist zum Beispiel Phileas, mein Sohn, der sagt das auch ganz klar. Er sieht es ja an mir oder an uns. Hat das ja immer gesehen, dass es eben auch mal schwierig ist. Ne? Aber wenn da dieser Wunsch gepaart mit so einer Leidenschaft da ist, dann ist es auch die Pflicht, das mit zu unterstützen, dann sollte man das tun. Ne? Mhm. Ich würde keins meiner Kinder irgendwo hindrängen, wo es gar nicht hin will. Fiel mir im Traum nicht ein.
Ja, ist auch richtig so. Die soll man einfach loslassen an die lange Leine und dann machen die ihr Ding schon. Und dafür sind wir ja auch da, dass wir die Kinder in die Welt rauslassen, ne? Und nicht irgendwie immer im Händchen halten.
Genau.
Ihr Sohn kann toll singen, können Sie auch singen?
Ich kann nicht singen, nein. Ich habe schon mal das eine oder andere Mal gesungen, aber ich würde von mir nicht sagen, dass ich singen kann. Nee, dazu bräuchte ich richtig viel Training wieder. Wir hatten ja auch eine Gesangsausbildung in der Schauspielschule.
Ja.
Aber da fehlt mir so letztendlich tatsächlich das Stimmliche und das Talent, die Töne zu treffen, glaube ich. Da müsste ich für so ein Lied muss ich schon lange üben, glaube ich.
Also, dann lassen wir jetzt Musik
besser
von
ist
Ja,
es.
Ist besser hier im Radio laufen und danach haben wir noch ein bisschen Zeit. Das wäre Martinek heute mein Gast. Jetzt ist schon so langsam unsere Zeit zu Ende. Wir haben gerade eben schon über Silvester gesprochen, wie wir da gefeiert haben. Und Weihnachten haben wir ja auch hinter uns. Und ich habe da, das ist ja immer das Schöne bei den Schauspielern, da kann man auf Instagram mal nachschauen, was machen die denn alle so an Weihnachten beispielsweise, auch bei Ihnen. Und da habe ich gesehen, auch dieses Jahr war wieder sozusagen Pflicht in Anführungsstrichen dabei zu sein bei Frank Zanders großem Weihnachtsessen für Obdachlose. Das ist für Sie auch ein ganz großes Anliegen, oder?
Das ist immer schon, ich habe Frank Zander kennengelernt, ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber wirklich vor 5 Jahren oder so. Und dann hatte er mich da das erste Mal eingeladen und ich fand das so unglaublich berührend und ich hatte einen Riesenrespekt, den habe ich immer noch vor Frank. Also was der da leistet, ne? Er begrüßt ja auch jeden Einzelnen.
Ja, das sind 4.000.
Es sind ungefähr, ich weiß gar nicht, wie viel es diesmal waren. Es ist ein Riesensaal, aber es sollen wohl um die 4.000 gewesen sein. Das ist einfach so ein Ding, wo ich immer sage, also wie ich es auch mal gelernt habe, wenn ich jemanden auf der Straße einen Euro in die Hand drücken kann, der da sitzt, bedanke ich mich ja immer, ne? Wo die mich immer ganz komisch angucken. Aber Sie zeigen mir durch Ihre Situation, dass es mir gut geht und dass ich in der Lage bin, etwas abzugeben. Und das halte ich für eine ganz große Pflicht, dass man das auch tut. Und ich bin da jetzt zum 2. Jahr mit Bianca, mit meiner Freundin da gewesen und für sie ist das auch mein unglaubliches Erlebnis. Ne? Also weil es sind ja da auch Kinder. Ne?
Ja.
Die Kinder kommen aus dem Heim für diesen Abend, die Eltern von der Straße, dann treffen die sich dort wieder und dann trennen die sich wieder. Mhm. Das ist schon auch brutal und es ist allerdings auch beschämend, dass das immer noch sein muss in diesem Land, ne? In einem der reichsten Länder dieser Erde, dass Menschen so leben müssen. Ne? Das ist schon hart.
Also das ist auf jeden Fall was ganz Tolles, was der Frank Zander da wirklich auf die Beine stellt, wo viele auch mitmachen. Das ist auch wiederum schön. Und ansonsten sind Sie auch mal ganz gerne auf Mallorca und hängen da ab. Also da können Sie die Seele so richtig baumeln lassen?
Ja, das liegt einfach nur daran, da ich ja im Jahr so wenig Zeit habe im Grunde. Also wir drehen ja viel. Und es sind manchmal mal nur so 1-2 Wochen frei zwischendurch und so. Und da ist natürlich Mallorca das Nächste. Mhm. Das ist um die Ecke praktisch. Ne? Ich meine, man setzt sich in den Flieger, ist 2,5 Stunden später in der Sonne. Und ich finde, es ist schon tatsächlich eine magische Insel auch. Also man kann da echt gut runterkommen. Ne?
Ja, das stimmt.
Wie es dort wäre zu leben, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber für die Zeit, die wir dann immer da sind, komme ich eigentlich manchmal auch nur, wenn es ein verlängertes Wochenende, komme ich vollgetankt wieder und habe wieder neue Kraft. Vielleicht liegt es einfach auch nur an der Sonne am Meer. Ich bin ein großer Meer-Fan. Ich bin so ein Sonnen-Fan. Es gibt mir immer ganz viel Power und Energie.
Können Sie mal so richtig auch gar nichts tun? Sind Sie so jemand, der auch auf der Couch, jetzt auf der blauen Couch, auch mal so einfach rumflegeln kann und mal nichts tun?
Ich sag mal, ich kann es inzwischen immer besser, weil ich bin eigentlich immer so einer, der so Hummeln im Arsch hat, ne? Und wenn man das Gefühl hat, da verpasst du wieder irgendwas.
Ja.
Inzwischen kann ich das ganz gut. Also Das merke ich ja eben auch. Und mit Bianca kann ich ganz oft, da hängen wir ab und gucken einfach nur mal Netflix oder sonst irgendwas und genießen einfach die Zeit. Und das kann ich immer besser. Und das tut mir auch mehr und mehr gut. Also dieses Nichts zu tun ist wirklich nicht leicht. Das ist genauso wie an nichts zu denken. Ist auch schwierig. Aber ich glaube, ich kann das immer besser. Ja.
Und mit so einer kleinen Enkelin, da kann man sowieso den Kopf auch frei machen jetzt hier. Ne? Kommt man auf ganz andere Gedanken und das ist auch sehr schön.
Absolut. Ja.
Morgen ist jetzt die Premiere.
Ja.
Und Sie sind ja nun ein großartiger Schauspieler, der schon einiges gewöhnt ist.
Danke,
trotzdem die Frage. Ist da noch so ein Kribbeln?
Klar, wenn das nicht wäre, ich glaube, dann müsste man aufhören. Also das kommt bei mir immer so, es geht jetzt so die ganze Zeit mit den Proben, ist alles gut. Und kurz davor, so eine Stunde vorher, da geht mir richtig die Düse.
Ehrlich?
Ja, aber klar. Und ich glaube, das braucht man auch. Die Spannung muss ja irgendwo hin. Mhm. Also es ist auch immer dann, wenn man so nach so einer Premiere, so ging es mir beim letzten Mal und wird diesmal sicher auch wieder so sein, danach fühlt man sich so leer. Ja, weil das natürlich auch irre Energie kostet, diese Aufregung. Wie schafft man das? Hat man wirklich jeden Satz im Kopf? Weiß man, ist das da? Legen die Requisiten da? Ist alles da? Das muss einfach sein. Das gehört für mich zu Theater genauso wie der Geruch einer Bühne.
Aber so richtig kann doch eigentlich da gar nichts mehr passieren, weil Sie waren ja auch schon mit diesem Stück auf Tournee.
Es kann immer was passieren. Ich glaube, bei der letzten Tour hatten wir das. Das war auch so. Aber da waren wir so erschrocken. Weil Ingo muss immer vor den Vorhang auf die Bühne. Und da wir ja bei der Tour immer andere Bühnen hatten, ne? Man konnte sich ja manchmal gar nicht richtig drauf einstellen. Irgendwann ging der vor und wir hörten von hinten nur so ein Rumpeln. Ist der Ingo von der Bühne gefallen?
Nein.
Er ist von der Bühne gefallen. Bei uns natürlich tiefer Schock. Dachten, was ist jetzt? Was ist jetzt? Und dann stand er wieder auf und wir hörten, ja, war so gewollt, war so gewollt. Ihm ist nichts passiert, aber zum Glück. Das hätte auch richtig schief gehen können. Und bei der anderen Vorstellung bin ich im Stück, da haben wir am Ende, gibt es ja so die ganze Erklärung, wie, was, warum, weshalb. Und ich bin aber, das hatte wieder was mit der Position auf der Bühne zu tun, ich bin aufs Ende gesprungen. Das heißt, es fehlten bestimmt 20 Minuten. Aber keiner von uns hat es gerafft. Erst am Ende. Sag mal, da fehlt doch alles. Das war der Wahnsinn. Aber offenbar hat es keiner wirklich gemerkt. So, es kann immer was passieren. Ja. Immer. Also das ist ja das, was es auch so spannend macht. Ne? Also diese Aufregung, die Nervosität, dass da wieder irgendwas passieren kann, dass man was vergisst, einen Satz vergisst oder. Ne? Das kann immer passieren. Das ist ja auch das Schöne am Theater.
Das ist das Schöne.
Ja.
Und morgen geht's los wieder. Genau. Was wünscht man sich eigentlich nochmal? Da gibt es ja
das ist immer toi, toi, toi. Das wird über die Schulter gespuckt. Darf man sich auch nicht bedanken. Ne? Also das gibt es auch nicht. Es wird einfach nur toi, toi, toi gemacht und dann geht's los.
Ich komme gleich zum Spucken über die Schulter. Das war's auch schon.
Ja,
ich wünsche Ihnen alles Gute. Morgen, wie gesagt, Premiere in der Komödie im Bayerischen Hof und ansonsten natürlich immer im Fernsehen, der Martinek. Der ist ja nicht wegzudenken. Ja. Schönen Dank fürs Kommen.
Ja, herzlichen Dank.
Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.